verabredet zum Gespräch mit Matthias Wollig. Matthias Wollig ist Professor für Informatik an der TU Darmstadt und einer seiner Forschungsschwerpunkte sind sichere mobile Netze. Das spiegelt sich auch wieder in seiner Rolle als Koordinator des Löwe-Zentrums, die resiliente digitale Stadt, eingerichtet im Jahr 2020 mit einer Laufzeit, wenn ich richtig informiert bin, bis 2023. Ja, und um diesen Themenkomplex herum wollten wir ein kleines Gespräch führen. Matthias Wollig wird im Rahmen des Akademischen Viertels auch einen Vortrag halten, wo es vielleicht eher um Probleme der digitalen Stadt geht. Hilfe, meine digitale Stadt stürzt ab. Herr Wollig, was sind vielleicht aktuell die Probleme, mit denen Sie da zu tun haben?
Es gibt eine Reihe von Problemen, die wir in digitalen Städten sehen. Und das sind zum einen erstmal Probleme, die durch externe Faktoren verursacht werden. Das heißt, wenn sowas wie ein Stromausfall eintreten würde, ein großflächiger Stromausfall, dann ist unsere digitale Stadt sehr schnell wieder analog. Oder unsere digitale Stadt kann natürlich auch Probleme bekommen durch Cyberangriffe, durch Naturkatastrophen, durch Krisen jeder Art. Das ist nichts Neues für Städte. Städte kennen Krisen, also auch Hochwasser, eine ganz klassische Krise, kann dazu führen, dass es einer Stadt nicht so gut geht. Aber die Digitalisierung kann dazu führen, dass Städte fragiler werden. Eigentlich das Gegenteil von dem, das man erreichen möchte.
Das heißt, man ist ausgegangen von einem bestimmten Versprechen. Digitalisierung macht alles gut. Wenn man manche Politiker hört, scheint es ja auch so, Digitalisierung sei so etwas wie eine Wunderwaffe oder ein Wundermittel, verbunden vielleicht sogar mit einer Art Heilsversprechen. Da legen Sie nun eher den Finger in Wunden der digitalen Entwicklung. Es gab ja vor einiger Zeit auch, Sie haben angesprochen, Probleme mit Krankenhäusern, diesen Fall der Uniklinik in Düsseldorf, die gehackt wurde, wo die ganzen Systeme lahmgelegt wurden, mutmaßlich durch russische Hacker, was ja dann auch in der Folge zu einem Todesfall geführt hat. Eine herzkranke Frau konnte nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommen, musste den Umweg nach Wuppertal nehmen und während des Transports verstarb sie. Das sind nicht triviale Probleme, die da entstehen können. Da geht es mitunter auch um Fragen von Leben und Tod. Gibt es aktuell ein konkretes Problem, das Sie vielleicht beschreiben können anhand der digitalen Stadt Darmstadt?
Das ist nicht einfach zu beschreiben. Also ein ganz konkretes Problem an einer ganz konkreten Stadt zu beschreiben, man kann Fälle rausgreifen aus der Vergangenheit, wo man sieht, dass Städte beispielsweise durch solche Erpressungen größere Probleme hatten. In den USA, Atlanta ist ein gutes Beispiel, die wurden vor einiger Zeit erpresst. Die Erpresser wollten so großen Ordnung $50,000 an Lösegeld, um die Daten der Stadt und die Systeme der Stadt wieder freigeben. Atlanta hat sich dagegen gesperrt und gesagt, nein, wir lassen uns nicht erpressen. Und am Schluss sind da zweistellige Millionenbeträge investiert worden oder mussten investiert werden, um die Infrastruktur wieder fit zu bekommen. Jetzt kann man sagen, naja, $50,000 gegen, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es waren mehr als 10 Millionen US-Dollar für die wirkliche Reparatur, hätte man vielleicht besser gezahlt. Ich denke, wir müssen in die Situation kommen, dass wir uns diese Frage nicht mehr stellen müssen. Wir müssen in eine Situation kommen, wo ein Krankenhaus für diese Art von Angriff nicht mehr anfällig ist. Oder wenn er erfolgt, das Krankenhaus genügend Ausfallsicherheit hat, also resilient genug ist, um mit diesem Angriff umzugehen. Für mich ist es gewissermaßen unverständlich, dass wir so viele Jahre, nachdem diese Erpressungstrojaner existieren, immer noch nicht den Kern des Problems gelöst haben. Unsere Betriebssysteme sind nicht auf dem aktuellen Stand, sind damit angreifbar. Wir fahren da an vielen Stellen auf Sicht. Und wenn wir das zu Hause tun, dann ist das vielleicht eine sehr unangenehme Sache. Alle meine Fotos sind weg oder all mein digitales Leben ist weg. Aber wenn wir das in kritischen Infrastrukturen machen, dann ist das schon gewissermaßen fahrlässig. Und genau an dieser Stelle müssen wir agieren. Wir müssen dafür sorgen, dass kritische Infrastrukturen, die auch immer stärker von Informations- und Kommunikationstechnik durchzogen werden oder dadurch erweitert, erneuert werden, dass die wirklich resilient sind, dass die auch mit unbekannten Krisen umgehen können und nicht gleich zusammenklappen, wenn ein Angriff kommt.
Und das wäre, denke ich, genau der Beitrag Ihrer informatischen Forschung, in diese Richtung zu arbeiten. Verstehe ich das richtig?
Genau an dieser Stelle arbeiten wir. Und vielleicht noch kurz ergänzend, wir reden häufig von digitalen Städten heute, aber in Wirklichkeit sind wir da noch am Anfang. Also wir sehen mehr und mehr Dinge, die in Städten auch mal digital erfasst werden, aber im Vergleich zu asiatischen Ländern, anderen Ländern, sind wir da quasi noch in den Kinderschuhen, stecken wir noch in den Kinderschuhen hier in Deutschland. Und wir sollten uns eben jetzt die Gedanken machen, wie wir diese Digitalisierung von Städten und damit auch von allen kritischen Infrastrukturen von Anfang an richtig hinbekommen. Wir sollten nicht dieselben Fehler machen, die man bei der Digitalisierung vieler anderer Systeme gemacht hat.
Wo Sie Asien ansprechen, spricht man ja auch gemeinhin von Smart Cities. Ja, also gerade im Unterschied zu einer digitalen Stadt wie Darmstadt, die, wie Sie sagen, ja vielleicht da eher noch in den Anfängen steckt. Andererseits ist so ein Branchenverband wie Bitkom sehr stolz, in jährlichen Rankings zu zeigen, wo die deutschen Städte untereinander stehen. Und da kann Darmstadt sehr glücklich sein mit Platz 4 und gerade im Vergleich auch zu Frankfurt, das auf Platz 25 abgerutscht ist. Das befeuert vielleicht auch so ein bisschen die lokale Konkurrenz.
Ja, natürlich. Und ich glaube, hier wird viel richtig gemacht in Darmstadt. Also Digitalisierung, wenn wir uns andere Branchen anschauen und quasi egal, wo wir hinschauen, hat Digitalisierung ja revolutionäre Änderungen oder disruptive Änderungen hervorgebracht. Die Art, wie wir heute kommunizieren. Schauen Sie sich ein modernes Auto an. Also vor 50 Jahren hat ein Auto kein Airbag gehabt, kein ABS gehabt. Die Motorkontrolle war nicht so ausgefeilt. Wir haben sehr viel weniger Schadstoffe heute. Im Unfallfall haben Sie sehr viel höhere Überlebenschancen. Digitalisierung war der Schlüssel dafür. Ihr Auto bremst möglicherweise, bevor der Unfall stattfindet. Der Airbag wird ausgelöst durch diesen Aufprall. Das alles analog zu realisieren, ist sehr viel schwieriger. Also wir können Digitalisierung einsetzen, um Systeme zu optimieren und natürlich auch das System Stadt zu optimieren. Und wir müssen schauen, dass wir das ja clever und geschickt tun, damit wir eben nicht diese Nebenwirkungen abbekommen der Digitalisierung, weil wir hatten ja am Anfang die Beispiele, da kann einiges schiefgehen. Und jetzt auf Darmstadt bezogen, dieser Versuch von Darmstadt hin zu einer digitalen, zu einer smarten Stadt zu werden, ich denke, das ist sinnvoll. Wenn wir darüber diskutieren, dass so eine Stadt vielleicht mal eine Innenstadtzone hat, in der einfach gar keine Verbrennungsmotoren mehr fahren und jetzt auch der Lieferverkehr mit Elektro-Kleintransportern stattfindet, sowas wird man organisieren und steuern müssen. Die können nicht einfach alle auf einmal losfahren in die Stadt. Und da muss man wissen, wo ist der Verkehr jetzt? Wie steuere ich den Verkehr? Wie leite ich den Verkehr? Also an dieser Stelle kann man schon sehr viel gewinnen. Und auch Feinstaubbelastung, Ähnliches. Ich muss ja erstmal Messwerte erheben in so einer Stadt. Ich greife mir da regelmäßig an den Kopf, wenn man die Zahlen sieht. Wir kennen in Darmstadt die Messstelle am Ausgang des City-Tunnels. Natürlich sind da diese Messwerte unglaublich hoch, weil jedes Auto rausbeschleunigen muss. Jetzt von diesem einen Messpunkt auf die ganze Stadt zu schließen, ist gewissermaßen ja, schwierig, fahrlässig. Oder auch die Heinrichstraße, dieser andere, sag mal, Feinstaub-Hotspot. Jetzt verteilen sich die Autos an anderen Stellen. Jetzt habe ich an anderen Stellen diese Probleme. Und das sind Dinge, der digitale oder smarte Stadt kann da auch erstmal Daten liefern für die Planer, für die Dezernate, um kluge Entscheidungen zu treffen für so eine Stadt. Wo ist denn der Verkehr? Wo ist denn die Luft schlecht? Wo ist denn der Lärm? Also ich finde das sehr gut, dass die Stadt Darmstadt da früh unterwegs war, hat auch diverse Förderprogramme, wurde durch verschiedene Förderprogramme gefördert an der Stelle. Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Das macht mir also jetzt keine Sorgen, dass wir riesige Probleme dadurch kriegen. Aber wir müssen schon schauen, dass umso mehr das in die kritischen Komponenten der Stadt geht, wir auch eine Rückfallebene haben, wir auch mit Krisen umgehen können.
Was Sie sagen, verdeutlicht natürlich auch, wie komplex das Ganze ist. Ich kann mir denken, dass gerade auch in Ihrem Löwe-Zentrum zur resilienten Stadt viele andere Fachbereiche, an die wir vielleicht in erster Linie einmal nicht denken, wie Architektur, Stadtplanung, Stadtforschung, da auch sehr vielleicht für Sie interessante neue Perspektiven einbringen können. Können Sie vielleicht zu diesem Aspekt noch etwas sagen? Also inwiefern verspricht Interdisziplinarität hier einen Gewinn oder ist auch von wirklicher Relevanz?
Ja, gute Frage. Das ist natürlich kein Problem, das man rein technisch lösen kann. Also wenn man ganz technikgläubig an dieses Problem rangeht, dann wird man vielleicht Lösungen schaffen, die funktionieren, aber zum Beispiel von den Bürgern nicht angenommen werden oder die einfach nicht zum Charakter der Stadt passen. Und an der Stelle ist es tatsächlich wichtig, sich Gedanken zu machen mit anderen Disziplinen. Ich kann drei Beispiele geben dazu. Wir reden mit Rechtswissenschaftlern. Dinge, die wir vorschlagen, müssen natürlich auch rechtskonform sein. Oder die Technikgestaltung muss sich an dem orientieren, muss sich an unserem Rechtsrahmen orientieren. Wir können jetzt nicht irgendwas vorschlagen, wo jeder sagt, nein, das geht nicht, Privatheitsprobleme oder du kannst nicht so weit eingreifen in dieses System. Das ist einfach nicht in Ordnung, weil wir Regeln haben, die dem entgegenstehen oder Gesetze haben. Ein zweiter Punkt ist, den Bürger selbst mitzunehmen. Wenn wir den Bürger Lösungen überhelfen, sag ich mal, dann ist es am Schluss so, dass der Bürger sagt, nee, das trage ich nicht, da bin ich nicht dabei. Und von Anfang an den Bürger mitzunehmen und zu fragen, was möchtest du denn an dieser Stelle haben? Und das in die Gestaltung der Technik mit einzubeziehen, ist eine sehr, sehr gute Sache. Also statt einfach etwas zu machen, vorher mal zu fragen, was ist denn der Nutzen? Wie kann ich das so machen, dass es akzeptiert wird von dem Bürger? Und an der Stelle arbeiten wir mit Politikwissenschaftlern. Ein dritter Punkt, der Punkt, den Sie auch eingangs erwähnt hatten, die Stadtplanung. Also jede Stadt funktioniert anders. Wir haben auch Architekten dabei, die sich Gedanken machen, wie Städte geplant werden, wie Städte weiterentwickelt werden können. Und man kann an der Stelle zum Beispiel auch sagen, wenn wir eine digitale Stadt haben oder immer mehr zu einer digitalen Stadt werden, dann wollen wir Stadtviertel nicht abhängen, die vielleicht benachteiligt sind. Also wir wollen diesen Digital Divide, diese Zerteilung, nicht dann auch in der Stadt noch zementieren. Das heißt, in der Krise hat das Villenviertel kein Problem, weil alles redundant ausgelegt ist. Aber ich sag mal, der eher Hotspot, wo jetzt die Leute wohnen, die sich keine Luxusvilla leisten können, da gehen die ganzen Lichter aus und das Wasser kommt nicht mehr aus dem Hahn. Das wäre sicher nichts, was man an der Stelle befördern will, sondern dem möchte man gerade gegenwirken.
Jede Stadt funktioniert anders, sagen Sie. Das würde ja einer These der Darmstädter Stadtforschung entsprechen, mit der sie bekannt geworden ist, in der sogenannten Eigenlogik der Stadt. Ja, ich glaube, wir haben sehr schöne, interessante Einblicke gewonnen in ein hochkomplexes Forschungsfeld, das uns alle in irgendeiner Weise, verschiedener Weise angeht. Vielen Dank, Herr Hollig, für dieses Gespräch und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir dürfen gespannt sein auf Ihren Vortrag und weitere Ausführungen zum Thema im Akademischen Viertel am 11. November. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Fragen und ich werde sicher noch ein paar andere Dinge berichten.